Bildschirm-Buddies. Der Film- und Serien-Podcast mit Pascal Wichmann und Alexander Kais.
Ja, hi und willkommen zu einer weiteren Folge der Bildschirm-Buddies, eurem Lieblings-Film- und Serien-Podcast. Ich freue mich ganz unglaublich auf diese Folge. Ich habe schon Tage und Wochen lang mich darauf vorbereitet, weil ich einfach so Bock darauf gehabt habe. Unsere Sonderfolge beschäftigt sich nämlich heute mit dem MCU, dem Marvel Cinematic Universe. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit dem lieben Pascal. Hi Pascal.
Hallo Alex und hallo auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und hallo auch an jeden MCU-Fan, dessen Herz heute wahrscheinlich höher schlagen wird. Ich finde schön, dass du dich wochenlang darauf vorbereitet hast. Jetzt soll sich dann natürlich auch deine gesamte Arbeit und deine Mühe lohnen. Willkommen.
Hi, ich muss ja das Thema ein bisschen mundgerecht aufbereiten für jemanden, der eigentlich eher in dem DC-Universe lebt, so wie
Was?
Der Pascal.
Buh. Ey, kein Shaming hier bitte.
Kein Comic-Helden-Shaming, ich verstehe. Nein, aber da glaube ich, scheiden sich tatsächlich dann auch schon direkt die Geister. Die einen, die sehen, es geht ums MCU, die werden die Folge gar nicht hören. Weil sie halt vielleicht bei DC dranhängen. Es gibt aber auch Leute, die halt vielleicht auch beides mögen. Ich persönlich muss sagen, ich mag DC Universe überhaupt gar nicht.
Das Buh. Ist
Nein, das ach ich finde dieses ganze Batman Gedöns da und so, ich weiß nicht, die Welt ist mir zu klein im DC Universe. Das ist einfach so. Das spielt gefühlt alles in Gotham oder in irgendeinem Eisberg. Also, das ist mir zu klein. Aber vielleicht, bevor wir jetzt hier richtig reinsteigen in das ganze Thema, wieso machen wir denn heute eine Sonderfolge?
Da komme ich doch gerne drauf zurück. Also wir hatten die natürlich, du hast es gerade selber angedeutet, schon länger geplant, dass wir das machen. Wir haben, glaube ich, auch in irgendeiner unserer ersten Folgen auch davon geredet, dass wir das mal machen möchten. Aber über Facebook erreichte mich tatsächlich vorgestern erst. Also wir haben heute den 11. Oktober, wo wir diese Folge aufnehmen. Und am 8. wurde ich tatsächlich mal angeschrieben von einem neu gewonnenen Zuhörer, der meinte, hey, uns gefällt der Podcast. Wie wäre denn, wenn Alex und du einfach mal eine Folge zum MCU macht? Weil ich bin großer MCU-Fan. Und ich hatte nie gedacht, dass sich dein Wunsch so schnell in Erfüllung gehen wird. Aber, lieber Hörer, heute ist es soweit. Heute ist das die Folge für dich. Und ich habe tatsächlich über Instagram auch so ein paar Feedback-Nachrichten bekommen zu unserem Podcast. Leider nicht über Speakpipe. Also Leute, ihr könnt auch über Speakpipe direkt eine Sprachnachricht aufnehmen. Die geht dann direkt zum Alex und der kann die dann mit in diese Folgen einbauen. Dann hören die Leute auch nicht nur unsere Stimmen, sondern zur Abwechslung auch meine andere. Kurzum gesagt, das Feedback auf Instagram bezog sich tatsächlich auf Alex. Jetzt, das ist dein Job. Die gelungenen Folgencover, die finden die Leute tatsächlich sehr spannend gestaltet. Die Leute finden, dass wir ein sehr tolles Konzept haben. Also denen gefällt diese knackige Länge von immer so um einer halben Stunde rum mit einem Film und einer Serie oder auch mal diese paar Specials, die wir bislang hatten. Unsere Zuhörer finden auch, dass wir beide eine gute hörbare Chemie haben und wir arbeiten das auch spannend auf. Also auch Filme, die man jetzt vielleicht nicht kennt oder Serien, die man jetzt nicht auf dem Radar hat, würden wir für den einen oder anderen tatsächlich spannend aufarbeiten. Und dem gesellt sich dann die gute Taktung im Erscheinungsintervall dazu. Denn das wirkt bei weitem nicht zu überladen wie ein wöchentlicher Rhythmus und ist auch nicht so lang mit einmal im Monat. Das heißt, da haben wir eine perfekte Mitte gefunden, mit alle zwei Wochen eine neue Folge. Danke für euer Feedback und Alex, jetzt bist du auch im Bilde.
Ja, mega, mega nice. Freut mich total. Also auch von meiner Seite vielen Dank dafür. Also Feedback ist natürlich immer auch super wichtig, wenn man so einen Podcast oder auch in meinem Fall auch YouTube macht, dass man da halt auch mal eine Rückmeldung kriegt, weil es ja doch ein bisschen gesichtslose Masse eigentlich für uns als Ersteller von so einem Medium ist. Insofern, ja, lieben Dank dafür. Und zu dem Facebook-Fan, der dir das mit MCU geschrieben hat, muss ich vielleicht nach der Aufzeichnung mal gucken, ob das nicht vielleicht chinesische Hacker sind, die sich mittlerweile in mein OneNote reingehackt haben und einfach mitlesen, was wir gerade so planen.
Nein, also der gute Herr kommt aus Dresden, wenn ich das richtig habe, und ist tatsächlich Musikschaffender. Okay. Also der hat uns tatsächlich auch über Social Media dann gefunden.
Ja, also dann liebe Grüße nach Dresden und die Folge ist für dich.
Wunderbar.
So, also Marvel Cinematic Universe. Was ist denn das überhaupt? Für Leute, die da noch gar niemals was davon gehört haben oder die letzten gefühlt fast 20 Jahre unter einem Stein gelebt haben. Das MCU ist ein Franchise und fiktives Universum, in dem verschiedene Superhelden vorkommen. Das Ganze wird von den Marvel Studios produziert und basiert auf den Figuren der Marvel Comics. Und damit ist es eigentlich schon die Klammer drumherum gesetzt, sag ich mal. Das Konzept ist cool, muss ich sagen. Man nimmt halt einfach die verschiedenen Charaktere, die man halt so aus den Comics kennt, wie zum Beispiel halt Spider-Man, und macht dann dazu einen Film. So, wer jetzt mal bei den Streaming-Plattformen guckt oder ja, sonst wo halt, wo man halt so guckt, wer streamt es oder so, was gibt's denn da alles für Filme, der wird vielleicht dann beim Konsum dieser Filme feststellen, manche Helden und manche super Bösewichte oder Schurken treffen niemals aufeinander. Und hier kommt schon das erste Problem auf bei dem ganzen Thema MCU. Es ist nämlich so, dass Disney jetzt angefangen hat, nachdem sie Marvel übernommen haben, viele Sachen sterben zu lassen, also zumindest für den Moment sterben zu lassen. Also es gibt Charaktere gar nicht mehr im MCU. Mag sein, dass die irgendwann wieder kommen. Aber in der Vergangenheit gab es auch schon das Problem, dass Sony Rechte an Charakteren von Marvel gekauft hat in den 90er Jahren, als Marvel nämlich richtig finanzielle Schwierigkeiten gehabt hatte. Und deswegen hat damals Marvel an Sony die Rechte an dem Charakter Spider-Man verkauft und an 20th Century Fox die Rechte an X-Men und den Fantastic Four. Und das ist ein kleines Problem, weil wie kann man das denn jetzt erklären? Also wer jetzt die Comics liest, da kann das durchaus sein, dass im Comic diese Charaktere sich mal sehen. Also dass, keine Ahnung, Wolverine mal zusammen mit anderen Charakteren aus dem MCU zusammenkommt. Aber in den Verfilmungen durfte das halt nicht sein. Was dann zu solchen seltsamen Blüten führt, dass es nicht nur einen Spider-Man-Darsteller gibt, sondern bisher drei. Ja, und das macht's ein bisschen schwierig, das Ganze nach hinten raus dann auch für Leute, die jetzt vielleicht gerade erst aufgewachsen sind, die so jetzt 12, 13, 14 Jahre alt sind und sagen, Mensch, da kommt irgendwas von Marvel im Kino, da gucke ich doch mal rein, wie erklärt man das denn jetzt? Und da hat sich Marvel einen relativ interessanten und cleveren Twist ausgedacht. Die haben nämlich irgendwann gesagt, wir machen hier einfach eine Multiversumstheorie draus. Das heißt, es gibt nicht nur eine Erde, sondern es gibt ganz viele verschiedene Instanzen von der Erde. Und deswegen kann es dann zum Beispiel passieren, und das sieht man vor allem jetzt in dem aktuellsten Kinofilm, der gerade ja auch noch, glaube ich, sogar im Kino ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der überhaupt noch im Kino läuft. Aber ich habe gesehen, den gibt's jetzt auch in der Heimkino-Premiere, eben Wolverine zusammen mit Deadpool. Und da sieht man dieses Thema, dass da zwischen verschiedenen Timelines sozusagen hin und her gesprungen wird. Und das ist dann letzten Endes die Erklärung dafür. Und ja, wie gesagt, der Pascal mag das DC Universe mehr als das MCU. Ist jetzt die Frage, ist das vielleicht ein Grund dafür, dass du sagst, nee, das ist mir vielleicht schon zu kompliziert?
Also im Vorfeld der Aufnahme, gerade eben, erst vor wenigen Minuten hast du ja gesagt, dir ist DC so ein bisschen zu klein. Und ich finde, mir ist das MCU einfach zu groß. Also ich kenne tatsächlich einige Filme aus dem MCU, aber du sagst es, dadurch, dass es eben so umfassend ist und so groß ist, finde ich es auch für mich einfach als Zuschauer einfach sehr überladen, dieses gesamte Franchise. Und mir gefällt diese Theorie nicht, dass man dass man die Welt praktisch sechsmal hat und in jeder Welt so, dass es die eigene Geschichte spielt. Also ich bin großer Fan von Crossovern und da bietet mir DC einfach ein bisschen mehr als das MCU. Das ist eine Geschmacksfrage, keine Frage. Die paar Filme, die ich kenne, die sind auch gut. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan der Spider-Man-Filme, um da mal was zu sagen, oder auch Iron Man. Aber als ich vor Jahren mal den Avengers Infinity War mit meinem Kumpel geguckt habe im Kino, da habe ich mir gedacht, okay, an sich kein schlechter Film, aber mir fehlten dann natürlich diese gesamten logischen Verknüpfungen und Zusammenhänge aus den vorherigen erschienenen Filmen. Und als ich mir dann mal durchgeguckt habe, wie viele Filme es überhaupt dazu gibt und wie viele praktisch die Vorgeschichte bilden, ja, hatte ich dann aber auch keine große Lust verspürt, jetzt alles nachholen zu müssen, nur damit ich dann einige wenige Handlungsstränge dann auch für mich erkenne und für mich schließen kann. Tatsächlich.
Ja, das stimmt schon. Also es ist schon sehr, sehr groß tatsächlich. Man muss sagen, wir haben aktuell im MCU 38 Filme. Sechs weitere sind schon in Vorbereitung und die Kurzfilme und Serien sind jetzt da gar nicht mit dazu gezählt. Es gibt diverse Spin-Outs und Spin-Offs von diesem ganzen Franchise. Und ja, da tut sich tatsächlich ein Problem auf. Ich sag mal, filmografisch gibt es nichts, was größer ist als das MCU an der Anzahl von Veröffentlichungen. Ich habe mal in der Recherche im Vorfeld mal geguckt, was könnte denn mithalten an dem ganzen Thema des MCU. Natürlich Star Wars, ganz klar. Star Wars hat im Prinzip das gleiche System in den letzten Jahren entwickelt. Es gibt die originalen drei, die richtigen und einzigen drei Filme von Star Wars. Dann gibt's halt noch die anderen sechs und dann gibt's noch Serien dazu. Sowas, solche Spin-offs wie The Mandalorian oder Ahsoka. Und ja, das zeigt aber auch, dass dieses System funktioniert, weil man halt einfach Nischen bilden kann, um halt dann nochmal irgendwelche Special Interests in Formaten von Filmen oder Serien einfach darzustellen. Zieht sich natürlich dann auch außerhalb der Leinwand weiter. Also das geht natürlich in Videospielen weiter. Gerade das ganze MCU hat schon seit Ewigkeiten eine Lizenz zusammen mit TT beziehungsweise Lego Studios. Es gibt unglaublich viele Lego MCU, genauso wie es Lego Star Wars in einer großen Fülle an Videospielen gibt. Und dadurch kann man natürlich die Geschichte einfach noch viel breiter aufstellen. Ansonsten, was ist noch so ähnlich groß? Ja, das DC Extended Universe und das DC Multiversum ist definitiv auch groß. Ansonsten natürlich die längste Science-Fiction-Serie der Welt, Doctor Who, läuft seit 1963 und läuft bis heute. Auch da gibt's eine Menge Spin-offs wie Torchwood zum Beispiel. Und ansonsten hätten wir noch Star Trek, das Harry Potter-Universum und natürlich Mittelerde, genau. Tolkien. Das ist natürlich auch riesig. Muss man halt Zeit mitbringen, das ist halt so.
Definitiv. Und wie du schon gesagt hast, diese Nischenbildung, die findet man, also meiner Meinung nach, beim MCU eben auch gewaltig. Weil es gibt gefühlt für jeden Fan von entweder sei es Comic, von Videospielen, von Filmen, von Serien, gibt es ja mehr als genug Auswahl. Und ich diss immer Disney und wettere immer ganz gerne gegen Disney, weil Disney eben viel von dem alten Charme verloren hat. Aber hier, denke ich, war das von Disney damals eine gute Idee gewesen, sich hier die Rechte zu holen und dann dieses gesamte Universum oder Multiversum dann auch weiter auszubauen und auszurollen, um eben noch mehr Leute ranzuziehen. Und man sieht es ja, also die Kinder, also teilweise sind ja schon Kinder im Kindergarten begeisterte MCU-Comic-Fans und da hast du dann die nächste Generation rangezüchtet auf gut Deutsch. Und das erklärt dann natürlich auch, warum dieses Multiversum wächst und wächst und wächst und auch immer mehr Filme kommen. Ob man die jetzt alle braucht oder nicht, das ist eine andere Frage. Wenn du einen richtigen Fan fragst, wenn ich dich jetzt fragen würde, Alex, braucht es weitere Filme, du würdest bestimmt sagen, ja.
Falsch.
Nein, du würdest nein sagen? Okay.
Nein, ich würde definitiv jetzt mittlerweile nein sagen, weil für mich das ganze Konzept zwischenzeitlich ein bisschen den Charme einfach verloren hat. Also man muss halt sagen, diese große Story des MCU, die zieht sich jetzt mittlerweile seit 2008 durch. Das Ganze ist in verschiedene Phasen eingeteilt und Phase 1 lief halt von 2008 bis 2012. Da waren halt Filme dabei wie Iron Man, The Incredible Hulk, Thor, Captain America, The First Avenger und The Avengers. Und so hat man halt die Fans herangeführt an die Charaktere, die halt einfach Teil des Hauptkanon in diesem ganzen Universum halt sind. Und das war gut, das hat funktioniert. Man hat dann so ein bisschen den Beef zwischen den verschiedenen Parteien einfach mal aufgezeigt. Man hat auch erklärt, was hat es mit diesen Infinity-Steinen auf sich, die ja dann im späteren Verlauf eine immer größere Rolle auch spielen. Es gab dann auch schon verschiedene Dimensionen, wie zum Beispiel eben Asgard, was ja nicht Teil der Erde ist, sondern einfach dieses mythologische Reich im Norden, wo halt Thor zu Hause ist und wo auch Loki herkommt, der Gegenspieler von Thor, beziehungsweise sein Bruder oder Halbbruder. Und das war gut so. Ja, in Phase 2 ging es dann ein bisschen weiter mit der ganzen Story. Es wurde dann auch weitere Charaktere eingeführt, wie zum Beispiel Ant-Man und auch die Guardians of the Galaxy, die bis eigentlich Richtung Endgame kaum eine Rolle spielen in einer gemeinsamen Storyline, aber die halt einfach unglaublich viel Spaß machen. Ja, also gerade solche Charaktere wie Groot, dieser lebende, sprechende Baum, die machen halt auch einfach Spaß. Es ist halt mal ein bisschen mehr laid back einfach gespielt worden. Es ist einfach cooler, es macht Spaß, es ist nicht so eine ernste Story dahinter. Aber Hinten raus wird's dann halt ein bisschen schwierig und da muss ich tatsächlich sagen, ab Avengers Endgame 2019 in Phase 3 hat mich das leider ein bisschen verloren, weil der Hauptshowrunner bei Marvel, Kevin Feige, meiner Meinung nach sich selbst ein Bein gestellt hat, weil es gibt beim Avengers Endgame ein ganz tragendes Element für alles, was danach kommt, nämlich den Blip. Ja, also es ist halt so, dass durch diese Handlung beim Avengers Endgame der Gegenspieler Thanos alle Infinity-Steine am Ende hat, die halt jetzt über 10 Jahre sozusagen Teil der Story waren, und die packt er alle in seinen Handschuh rein. Mhm. Und in dem Moment, wo er mit dem Finger schnipst, verschwindet die Hälfte aller Menschen auf einen Schlag, lösen sich einfach in so einer Staubwolke auf, in so einer schwarzen, und sind weg. Und das ist schwierig, weil wie willst du das jetzt weiter erklären? Für jemanden, der diesen Film nicht gesehen hat und für jemanden, der die Vorgeschichte auch in keinster Weise kennt, wie erklärst du das? Und mir ging es tatsächlich so, ich habe dann bei WandaVision in die Serie mal reingeguckt, wo dann Wanda, also eine quasi, die ist eine Hexe, die kann halt auch Menschen manipulieren in ihren Gedanken, die packt eine ganze Kleinstadt geistig in ihre eigene Welt rein. Warum? Naja, weil sie ihren Partner Ultron verloren hat beim Blip oder auch, ich glaube, sogar vorher, bring's nicht mehr genau zusammen. Und das ist halt ein Punkt, wer da einsteigt, ist halt hoffnungslos verloren. Du kennst niemanden, der da irgendwie eine Rolle spielt. Das Ganze ist wie so eine 70er-Jahre-Sitcom aufgezogen, was Spaß macht. Ja, für einen Fan, es ist Fanservice, aber es ist nichts, um da halt einzusteigen. Und dann weiter noch dran rumzubasteln, eben durch diese ganzen Geschichten mit, ja, Multiversum auf einmal hier und das, und auf einmal ist dann auch nicht mehr Captain America der Captain America, den man halt vorher gekannt hat, sondern der wird jetzt auf einmal von, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, war es Falcon? Auf jeden Fall, da wird so viel ausgetauscht, auch in den Serien, die danach gekommen sind, da gibt's dann Kriege und Streitigkeiten, weil auf einmal Leute, die beim Blip verschwunden sind, irgendwie x Jahre später wieder auftauchen, dann haben die halt keine Wohnung mehr und boah, also das ist so schwierig geworden, da irgendwie noch einen Anschluss zu finden, dass ich sagen muss, da hat's mich dann an der Stelle einfach ein bisschen verloren.
Okay, da bist du dann tatsächlich nicht alleine, weil ich habe natürlich auch mal ein bisschen Kritik gelesen. Und was sich abgezeichnet hat, war wirklich, dass so ab Start der Phase 5 die Kritik auch tatsächlich massiv zugenommen hat. Also Fankritik als auch die von tatsächlichen Berufskritikern, die sich eben ihr Leben lang damit für journalistische Medien befassen. Wenn ich noch was vor Augen habe, dann waren so die letzten Serien, die massiv gefloppt sind. Und das befeuert natürlich dann auch wieder meine Theorie, die ich da habe, auch schon vor einigen Folgen gesagt, mit anderen Beispielen, auch was Disney angeht. Man nimmt halt eine Kuh und melkt die bis zum bitteren Ende. Und das ist wieder, was mich so traurig macht. Offensichtlich hat man hier sehr, sehr viele Fans. Es ist ja auch das wirtschaftlich wohl stärkste Universum, was es gibt auf dem Filmmarkt. Dass man dann ab einem gewissen Punkt in diese Überheblichkeit steigt und sich ja die Fans gegen sich aufbringt, indem man denen salopp gesagt nur noch Müll vor die Augen setzt, als würden sie es nicht merken. Das ist einfach so eine, ich finde, das ist so eine selbstgefällige Art, bei der man denken könnte, ach, wir können irgendwas bringen, wir klatschen MCU drauf in diesem Beispiel jetzt und die Fans werden es lieben, ohne dass man sich da im Grunde genommen tatsächlich seine Gedanken macht. Und da denke ich mir dann immer, egal ob man jetzt Fan von etwas ist oder nicht, das muss nicht sein. Also man muss schon respektvoll auch mit den Leuten umgehen, die das gucken, die zu dem wirtschaftlichen Erfolg eben beitragen. Und wenn niemand mehr was guckt und niemand mehr Streaming-Abos abschließt, dann bricht sowas ein. Und spätestens dann muss man was merken, wenn es nicht sogar schon zu spät ist.
Ja, absolut so. Und du sagst gerade die Serien, also sowas wie She-Hulk, ich bitte dich, was bitte genau soll das denn jetzt? Ja. Und da merkt man aber auch, und das haben wir hier schon ein paar Mal kritisiert, diese Versuche von Disney irgendwie auf diesen ganzen LGBTQ und Diversitätszug aufzuspringen. Man versucht halt irgendwie durch, ich nenne es mittlerweile Rainbow Washing, irgendwie noch eine mehr an Zielgruppe halt einfach zu erreichen und dadurch wird's halt einfach irgendwann auch lächerlich an der Stelle. Hat zuletzt jetzt bei dieser Star Wars Serie, Ich hab tatsächlich den Namen mittlerweile vergessen, die ja weggecancelt wurde. Die hat ein Schweinegeld gekostet, die letzte rausgekommene Star Wars Serie, die ja innerhalb der Ausstrahlung noch abgesetzt wurde und zwei Tage später das komplette Merch aus dem Shop verschwunden ist dazu. Das ist halt genau der Punkt. Die Leute wollen das nicht. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt hier. Wenn du Charaktere über Jahrzehnte kennen und lieben gelernt hast oder eine Story, dann hat es da halt nichts verloren. Und natürlich, du kannst es ja an anderen Stellen machen. Es ist ja in Ordnung, man kann ja divers sein. Aber lass doch bitte diese originalen Universen in Ruhe.
Richtig, also das ist, ich meine, die Fans haben sich auch dran gewöhnt, an die originalen Geschichten. Und man kann Diversität ja gerne leben, man kann das auch anpreisen und gutheißen, man kann das auch in das gesellschaftliche Bewusstsein des Zuschauers rücken. Aber man muss es nicht, wie du gerade gesagt hast, auf Krampf in etablierten Sachen machen, wo die Fans das überhaupt nicht sehen wollen. Und
ja,
ich finde, wenn man sich eine sehr männlich geprägte, wenn ich mir mal so durch die Historie gucke, der Filme und dann auch mal die Superhelden daneben halte, dann brauche ich jetzt nicht zu jedem männlichen Superheld dann auch eine weibliche Superheldin, die im Grunde genommen nur eine Kopie des Mannes ist. Das ist dann auch wieder so die Frage für mich persönlich nach der Botschaft. Was für eine glaubhafte Superheldin kann man denn in Hollywood kreieren und verkörpern lassen von einer weiblichen Darstellerin, wenn man sie einfach als das Abziehbild eines männlichen Superhelden nimmt?
Exakt.
Dann, ne, das ist dann auch Rainbow Washing, ja, das ist gut, das hat es von dir gut auf den Punkt gebracht, ja.
Ja, und ich meine, klar, der Hardcore-Marvel-Fan hätte sich schon vor langer, langer Zeit, nämlich eigentlich bei den ersten Filmen in Phase 1 schon teilweise aufregen können, weil auch hier zum Beispiel schon Charaktere einfach in ihrer Hautfarbe ausgetauscht worden sind. Das beste Beispiel dafür ist eigentlich Nick Fury. Mhm. Nick Fury ist in den Comics immer ein Weißer. Und ab dem ersten Erscheinen von Nick Fury in den Marvel-Filmen ist es halt einfach ein schwarzer Darsteller. Also Samuel L. Jackson stört mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil er halt auch diesen Charakter wirklich so gut spielt. Aber da hätte man sich damals theoretisch auch schon drüber aufregen können. Oder dass es halt einfach Spider-Man in diversen Ausprägungen gibt. Mhm. Es gibt spanisch oder lateinamerikanisch abgestammten Spidey und so weiter. Aber das ist halt einfach Teil unserer Welt. Das ist doch auch in Ordnung. Aber auf Krampf jetzt wirklich zu versuchen, ein so lang etabliertes Franchise irgendwie in irgendeine Wokeness-Richtung zu treten, das finde ich persönlich einfach eine Beleidigung als Fan. Aber muss man auch sagen, sie haben es geschafft, dass sie versuchen zumindest den Twist wieder in die andere Richtung hinzubekommen. Denn Deadpool und Wolverine ist genau das exakt krasse Gegenteil von dem, was uns die letzten Jahre so serviert worden ist, weil hier erlaubt sich wirklich Marvel, was auch immer sie wollen. Also es gibt Crossovers, es gibt teilweise sogar Anspielungen auf diese Samtpfotenpolitik von Disney und Kevin Feige in den vorhergegangenen Themen. Also an einer Stelle sagt sogar Deadpool, wir haben Kevin doch versprochen, dass wir dies und das nicht sagen dürfen. Und das finde ich cool, weil das ist wirklicher Fanservice. Diesen Film hat es einfach gebraucht und ich bete wirklich dafür, dass es Marvel schafft, mit den neuen Sachen, die jetzt dann erscheinen, einfach wieder ein bisschen in die alte Schiene reinzukommen, weil es wäre halt einfach auch mega schade darum.
Das Interessante ist, ich habe diesen neuen Wolverine-Film nicht gesehen oder noch nicht gesehen, aber ich habe für ein Online-Filmmagazin eben die Kritik damals eingelesen und ich fand die Kritik tatsächlich sehr, sehr toll, weil im Grunde genommen scheint der Film auch das zu bedienen, was ich tatsächlich so ein bisschen vermisse, in all dieser Welt von politischer Korrektheit eben nicht politisch korrekt zu sein. Und du hattest den Film, glaube ich, dann auch gesehen und hattest mir dann auch geschrieben, Pascal, hast du den Film gesehen? Und ich habe gesagt, nein, noch nicht. Und dann hast du auch gesagt, ja, den musst du unbedingt schauen. Vielleicht müssen wir darüber auch mal im Podcast reden. Ist der wirklich so gut, wie alle sagen?
Ja, er bringt halt im Prinzip in einem Film auch das Thema Multiversum auf einen Punkt. Es wird dort nochmal super einfach erklärt, warum es das Ganze gibt. Es wird dort auch die TVA, die TVA eingeführt, die Time Variance Agency. Das ist ein bürokratisches Konglomerat, was dafür sorgt, dass nicht in den verschiedenen Tausenden und Millionen von Timelines irgendwie zu viel Blödsinn passiert, der dann andere Timelines beeinflusst. Zuerst ist das Ganze in den Filmen aufgetaucht bei Loki, in der Serie von Loki, weil der wird dorthin verbannt und muss dann da arbeiten im Büro. Also sehr 60er, 70er Jahre anmutender Bürooptik. Und das gefällt Loki natürlich überhaupt nicht. Und die TVA spielt eben jetzt in dem aktuellen Kinofilm auch eine ganz große Rolle, weil die eben versuchen, dass Deadpool quasi die einzige echte Realität, also den, sie nennen das den wahren Zeitstrahl, da wo halt eigentlich alle unsere Lieblingssuperhelden wohnen, davor zu beschützen, dass das Ganze kaputt geht. Und was mir schon seit dem ersten Mal Auftauchen bei Loki gefällt, die TVA, so heißt auch der Fernsehsender hier in Regensburg, die sind bei mir in der Straße und immer wenn ich da dran vorbeifahre, habe ich sofort die Time Variance Agency im Kopf und denke mir, das ist bestimmt da in dem Bürogebäude, das ist nur so eine Scheinidentität.
Dann werf mal einen Blick rein.
Genau, also quasi hidden in plain sight.
Wahnsinn. Ja cool, vielleicht gucke ich mir den Film dann jetzt doch mal an. Also ich mag ja sowieso so auch so einen sehr sarkastischen oder sehr dunklen Humor. Und das ist eben auch etwas, das ich halt auch rausgelesen habe aus diversen Kritiken, dass der Film dann tatsächlich auch für Fans von meinem speziellen Humor tatsächlich geschaffen ist. Und Wolverine an sich, ich will es ja nicht nur schlecht reden, das MCU, aber Wolverine an sich ist tatsächlich auch ein guter Superheld. Also den mag ich tatsächlich auch. Und dann schaue ich mir den mal an.
Ja, also es ist vor allem ein Novum im MCU. Im ganzen MCU wurde bis zu dem Film genau einmal das Wort Fuck benutzt. Ich meine bei einem Guardians of the Galaxy, aber in Deadpool und Wolverine 118 Mal. Das heißt, wir haben jetzt 119 Fucks im MCU.
Ja, hervorragend.
Das setzt die Messlatte schon tatsächlich ein ganz schönes Stück nach oben, weil The Wolf of Wall Street führt tatsächlich den Fuck-Count an. Das ist auch das ganz witzig. Ich habe es mir vorhin aufgeschrieben. Wolf of Wall Street hat 569 Fucks, aber
doch so viele.
Ja. Und das bringt halt schon ein ganz gutes Stück einfach in die Schiene rein. Aber ich find's super, weil sie sich halt einfach mal endlich was trauen und das ist halt cool und auch diese Cameos in dem Film sind halt so gut. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Henry Cavill jemals in MCU auftaucht, weil als Deadpool die verschiedenen Universen besucht und nach dem einzigen oder dem anderen Wolverine sucht, der ihm helfen kann, ist unter anderem eine Szene, wo Henry Cavill, wer den nicht kennt, schaut The Witcher, tatsächlich dasteht und an einem Motorrad rumschraubt, sich dann umdreht und meint nur, ich bin nicht der Richtige und ihn dann quasi durch drei Wände durchboxt. Und es ist halt geil. Solche Cameo-Auftritte, das macht den Film so gut einfach. Also wirklich, wer jetzt einen Einstieg sucht in das Thema, der kann auf jeden Fall da ganz gut anknüpfen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Absicht dahinter, dass man es einfach versucht, wieder ein bisschen zugänglicher zu machen. Weil, wie du vorhin gesagt hast, selbst Kindergartenkinder kennen irgendwie schon Spider-Man. Mhm. Liegt natürlich auch an der Marketingmaschine, die dahinter läuft. Du kriegst das Zeug bei H&M und Ernstings Family und überall gibt's Spider-Man. Klamotten, Mützen, alles.
Ist ja wie mit Paw Patrol. Gut, Paw Patrol hat jetzt zwar nichts mit dem MCU zu tun, aber Spider-Man ist tatsächlich so, würde ich mitgehen mit dir. Also das ist tatsächlich so der eine Superheld neben Hulk, der tatsächlich sehr gut vertreten ist.
Ja, er ist halt gut zugänglich.
Ja.
Ne? Das ist halt einfach, und ich finde auch Tom Holland ist der beste Spider-Man von allen, die es jemals gegeben hat.
Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich liegt die Beliebtheit an Spider-Man eben auch an diesem fantastischen Tom Holland, der den Spider-Man wirklich auch meiner Meinung nach mit am besten verkörpert hat.
Das stimmt, ja. Ja gut, was gibt's sonst noch zum MCU so zu erzählen? Grundsätzlich erfunden wurde ja dieses ganze Marvel-Thema vor allem von Stan Lee. Also Stan Lee hat zusammen mit Jack Kirby und Steve Ditko das Label gegründet sozusagen. Früher hießen die mal Timely Publications und wurden dann irgendwann Marvel Comics. Und da gibt's eben seit 1939 Comichefte. Das heißt, an Material wird es nicht mangeln für weitere Stories und Filme. Stan Lee ist mittlerweile leider verstorben. Aber was halt cool ist, er hat in den ganzen Filmen immer mal wieder so einen Cameo-Auftritt, dass er einfach kurz zu sehen ist. Und das haben die Fans halt auch einfach unglaublich immer gefeiert. Und was auch immer in den letzten Filmen oder eigentlich in allen Filmen ein tragender Teil des Films war, man musste warten bis zur Post-Credit-Scene. Also nach allen Credits, die durchgelaufen sind, wer da mitgespielt hat und so weiter, kam nochmal ein ganz kurzer Filmausschnitt, wo man gesehen hat, da entwickelt sich gerade noch irgendwas. Und das hat halt neugierig gemacht auf das, was wohl da jetzt als nächstes in der Story passiert. Und das war auch immer ein ganz tolles Element einfach in dieser Verfilmung.
Also hat man die Leute dann praktisch so gleich bei Laune gehalten, dass man unbedingt den nächsten Film sehen musste, auch wenn der noch gar nicht fertig gedreht war.
Ja, und du hältst die Leute auch einfach auf ihrem Stuhl, weil jeder, der das weiß, normalerweise ist es ja wie im Flugzeug, ne, da du rollst noch und die Leute rennen schon los und stehen vorm Ausgang, obwohl sie in 10 Minuten erst aussteigen können. Und beim Kino ist es ja genauso, dieses Rausgeraschel. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, guckt euch doch endlich bitte diese verdammten Credits an. Das, die Leute haben für euch gearbeitet, damit ihr diesen Film gucken könnt.
Richtig, dann bleibt doch sitzen und steht nicht auf. Also ich gehe sehr, sehr gerne ins Kino, Alex. Und das ist etwas, was mich immer massiv aufregt. Also erstens Menschen, die während einer Vorstellung einfach den Kinosaal ständig verlassen müssen.
Ja,
also ich war jetzt erst vor ein paar Tagen wieder ein paar Mal öfter im Kino und ich habe das an fast jedem Abend, wo ich im Kino war, zu Genüge erlebt. Die Leute gehen raus, sie gehen rein, sie gehen raus und stören damit natürlich auch die anderen. Und Film ist gerade aus, Vorhang ist gerade zu, die Lichter sind noch nicht mal wieder alle richtig hochgefahren und zack, ist der halbe Saal schon an der Tür. Also das ist, finde ich, furchtbar sowas. Also ich bin ja sowieso ein Liebhaber des Kinos, also an mir werden Kinos nicht pleite gehen, aber das ist einfach traurig und das ärgert mich jedes Mal, weil wie du schon gesagt hast, die Leute arbeiten ja für uns, nicht wir für die. Wir zahlen zwar deren Gehälter dann irgendwann durch die Kinokasseneinnahmen, aber im Grunde genommen geben sie ja ihre Leidenschaft an uns weiter. Da muss man das auch respektieren. Da bin ich bei dir.
Ja, da sind die Streaming-Dienste auch ein Stück weit dran schuld. Stell dir mal vor, jeder hätte noch eine Fernbedienung an seiner Armlehne.
Oh Gott.
Der Film würde nie zu Ende kommen.
Ich würde ja durchdrehen. Bei sowas habe ich echt keine Ruhe und dann muss ich auch immer so ein bisschen gegen anmeckern. Also ich schimpf immer, oder was heißt schimpfen? Ich lästere immer über Rentner, die sich immer über Kleinigkeiten aufregen. Und ich erkenne oder ich ertappe mich manchmal selbst dabei, wie ich als 26-jähriger Mensch auch über Kleinigkeiten mich beschwere, gerade dann auch im Kino, weil das geht einfach nicht. Im Kino soll es ruhig sein, Popcorn-Geraschel, ja, gerne Nacho-Geraschel, ja, aber mehr darf da an Störgeräuschen auch meiner Meinung nach nicht auftauchen.
Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Ja, was man ganz gut machen kann, dadurch, dass so viele Filme mittlerweile draußen sind und Serien, man kann sich nicht in der Reihenfolge der Erscheinung dadurch gucken, sondern es gibt natürlich auch diverse Timelines in grafischer Darstellung mittlerweile. Ich verlinke das auch unten in den Shownotes später.
Ja, das ist ein riesen Schaubild, das kenne ich, ja.
Das ist geil. Also du kannst dich wirklich hinsetzen und ab ungefähr 1943 zeitlich beim The First Avenger anfangen und dann durcharbeiten über Captain Marvel und so weiter und so fort durch diese ganzen verschiedenen Filme. Und wenn du es dann extra drauf anlegst, kannst du auch noch das Ganze anreichern durch die verschiedenen TV-Sendungen, die da erschienen sind, weil da gibt es halt auch eine große Menge. Also zum Beispiel, wenn du sagst, du fängst jetzt mit The First Avenger an, 1943, dann kannst du direkt danach eigentlich die Serie Agent Carter gucken. Agent Carter spielt auch in dieser Zeit, also wer es wirklich gar nicht weiß, Captain America wurde im Zweiten Weltkrieg eingesetzt, zum ersten Mal als Supersoldat, um eben gegen die Nazis zu kämpfen und seinen Supergegenspieler Red Skull. Und aus dieser ganzen Militärkiste entwickelt sich auch ein Geheimdienst, nämlich SHIELD. Und SHIELD wird dann am Anfang noch relativ unstrukturiert mit Militärs besetzt. Und da ist eben Agent Carter eine Agentin in diesem ganzen Netzwerk. Das heißt, du kannst nahtlos anknüpfen. Du steigst quasi in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ein und guckst Agent Carter Staffel 1 und 2. Und danach geht's im Prinzip zeitlich dann auch schon so in Richtung Agents of S.H.I.E.L.D. Das heißt, die ganze Story rund um diese Organisation, die wird komplett dann weitergespielt. Und das ist halt wirklich sehr schön dargestellt, weil man halt zeitlich da halt wirklich schön einsteigen kann.
Das klingt gut. Also jeder, der sich angesprochen fühlt, schaut euch das Schaubild an, was Alex verlinken wird. Man findet das auch im Internet. Also meine Schwester, muss ich dazu sagen, die ist auch ein großer MCU-Fan und die hat mir auch mal... also liebe...
Warte, wie heißt deine Schwester?
Michelle.
Michelle, das ist für dich.
Hervorragend. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Michelle, du sicherlich auch nicht, wenn du das hörst. Aber Michelle, das wollte ich gerade sagen, ist auch so ein MCU-Fan. Und die hat mir damals mal so auch diese Timeline geschickt. Und dann dachte ich mir, wow, also ich habe in der Schule schon Bilder gesehen, also hier Zeitstrahle gesehen, die sahen weniger komplex aus. Das ist aber ein sehr guter, übersichtlicher, komplex wirkender Zeitstrahl. Also schaut euch den gerne an. Aber wer sowas nicht lesen kann, also Bilder lesen kann, es gibt ja auch solche Menschen, es gibt auch eine Chronologie geschrieben im Internet zu sehen.
Ja, ganz genau. Also da kann man einfach nachgucken, um da halt entsprechend einen Einstieg zu finden. Schade, drum ist es bei manchen dieser Serien, die die Story definitiv ja auch unterstützen, dass die halt jetzt eben nicht mehr momentan zumindest existieren. Was mir da am meisten wehgetan hat, war dieses ganze Franchise um die Defender. Also es gibt die Gruppe der Verteidiger, die halt nicht gegen so hochklassige Gegner wie Loki oder Red Skull oder so antreten, sondern die halt eher so menschliche Probleme lösen. Ja, also ist ein Viererteam, besteht halt an der Stelle einfach aus Danny Rand. Danny Rand ist ein superreicher Millionär, der so Martial Arts Fähigkeiten hat. Dann Luke Cage, der einfach ja unverwundbar ist, aber in Brooklyn oder in der Bronx, ich bin mir gerade nicht sicher, einfach irgendwie in einem Friseurstudio abhängt und gegen einen lokalen Mobster, also Mafia-Boss sozusagen permanent antritt. Dann haben wir natürlich Daredevil, ja, der blinde Rechtsanwalt Matt Murdock und Jessica Jones, die halt auch quasi mehr oder weniger unverwundbar ist, aber einfach super alkoholkrank ist. Und von diesen vier Charakteren gibt es mehrere Staffeln in eigener Serie und die treffen dann irgendwann auch in der Serie The Defenders von 2017 aufeinander. Da spielen dann noch weitere Charaktere wie Elektra und so weiter eine Rolle. Und das hat einfach richtig Spaß gemacht, weil es halt einfach klein ist und trotzdem gut konsumierbar. Es ist Teil der Storyline. Es fehlt aber einfach an Crossover. Also du wirst niemals einen Spider-Man bei den Defenders sehen. Es kommen aber Elemente aus der großen Story zum Beispiel auch drin vor, weil es gibt eine Staffel, bei der man versucht, Luke Cage zu erschießen und das geht halt nun mal nicht, weil der ist halt unverletzbar. Aber es gibt eine Judaskugel und diese Judaskugel kann einfach Luke Cage töten. Und diese Judaskugel kommt auch in den MCU, in den Filmen irgendwann mal vor. Und das hat mich, wie ich habe das damals gesehen, habe mir gedacht, Alter, was geht hier ab? Das ist ja total Wahnsinn. Die haben ein Element aus der großen Geschichte quasi in die kleine Storyline der Defender mit reingebracht. Das hat mich damals komplett aus dem Häuschen gebracht, als ich das gesehen habe.
Wahnsinn. Also das klingt gut. Also der Übergang von dir war jetzt gerade auch sehr, sehr gut umgesetzt. Wir sprachen noch über die Filme und jetzt kamst du mit der Serie um die Ecke und ich war am Überlegen, welcher Film aus dem MCU heißt denn jetzt The Defender? Also ein Glück haben wir ja unser kleines Skript hier, mit dem man dann ja nebenbei mitlesen kann. Aber das klingt jetzt wieder nach einer Serie, die mich wieder abholen könnte. Also bringt im Grunde genommen dann auch wieder also alles mit, um mein Interesse dahingehend zu wecken.
Ja, wenn du da einsteigen willst bei den Defender, würde ich dir empfehlen, guck Luke Cage. Weil Luke Cage ist eine Serie, die einfach Spaß macht, weil auch die musikalisch einfach wahnsinnig gut gemacht ist. Also es sind ganz viele echte Künstler, die in diesem Nachtclub dort auftreten, um den sich halt die Story immer wieder dreht. Unter anderem sieht man zum Beispiel auch mal Method Man, den Rapper einfach, der da einfach auftritt und in diesem Studio, in diesem Nachtclub quasi seinen Auftritt macht. Und das macht einfach so Spaß, weil es musikalisch gut umgesetzt ist, es sieht gut aus, man merkt auch schön so diesen Zwiespalt, in dem Luke sich teilweise befindet. Das macht wirklich Spaß. Gut, Daredevil, ich war nie ein großer Daredevil-Fan. Es ist aber gut umgesetzt, weil Matt Murdock, gespielt von Charlie Cox, das halt wirklich auch toll spielt. Aber gut, ich mag halt diesen blinden Rechtsanwalt irgendwie. Das ist nicht mein Ding, genauso wie Danny Rand ist auch nicht so mein Ding. Das ist irgendwie, weiß nicht, zu viel weißer Junge versucht irgendwo in einem Tempel irgendwelche uralten Kampfkünste zu lernen. Hat mich auch nicht abgeholt, aber Jessica Jones dann wiederum ist so eine unglaublich finstere Serie, weil sie halt auch als Privatermittlerin versucht, irgendwie allen gerecht zu werden, aber andererseits pfeift sie auch eigentlich auf die Leute. Sie ist sich selbst einfach die Nächste. Sie trinkt halt Schnaps bis zum Umfallen oder darüber hinaus. Und es gibt auch solche Gegenspieler von ihr, wo halt Themen wie Misshandlung und Vergewaltigung aufgegriffen werden. Also die ist nichts für Kinder, die Serie, aber die macht einfach richtig Spaß. Also Jessica Jones ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfiguren aus dem ganzen Marvel-Universum.
Nicht schlecht. Also dann bietet das MCU dann ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr Anreize. Das heißt, Luke Cage nehme ich mit und Jessica Jones. Das ist richtig, ja.
Ja, musst du unbedingt. Und ich habe mal ein bisschen vorgeguckt, was kommt denn da noch demnächst? Es wird eine neue Daredevil-Serie wohl kommen, genauso wie Loki irgendwie weitergeht. Und man führt den Punisher anscheinend wieder ein. Ich weiß nicht, ob du von dem Punisher schon mal was gehört hast.
Doch, ganz am Rande habe ich mal vom Punisher was mitgekriegt. Aber das war's auch. Ich habe es nie gesehen, aber ich weiß, dass es ihn gibt.
Genau, und der Punisher, der ja auch Sony-Filme hat, übrigens genau so ein Ding wie das ganze Thema um Venom herum, also dieser Symbiont, den die irgendwann ja mal in den Comics aus dem Weltall mitgebracht haben, der quasi Spider-Man in ultraböse und schwarz ist, das wird jetzt so nach und nach halt alles zusammengeführt. Und finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Und dass der Punisher wiederkommt, finde ich halt auch klasse, weil auch der Punisher mich schon ewig begleitet. Also es gab in den Comics früher den Punisher auch in seiner Rolle halt mit dem schwarzen Anzug, mit dem Totenkopf vorne drauf, der sich halt an allen Leuten rächt. Ist übrigens einer der wenigen, der richtige Schusswaffen benutzt in dieser ganzen Story. Und er rächt sich daran, dass seine Familie auf so einem Spielplatz im Central Park ermordet worden ist. Es gibt aber auch eine Comic-Reihe vom Punisher, wo die Vorgeschichte erzählt wird, wie er denn überhaupt zu so einer Kampfmaschine geworden ist, weil der hat mehrere Touren in Vietnam durch. Und es gibt The Punisher Invades the Nam als Comics, allerdings leider nur auf Englisch. Zumindest wüsste ich nicht, dass es die jemals auf Deutsch gegeben hat. Und ich habe die damals alle in meinem Lieblingscomic-Buchladen in Nürnberg im Ad Astra, schöne Grüße, falls ihr das hört, gekauft. Und das hat mich einfach so fasziniert, dieses ganze Vietnam-Thema. Er ist halt noch kein Kämpfer, in dem Sinne, wie man ihn heute kennt aus den Serien oder aus den Comics. Aber es erzählt diese Vorgeschichte, ich glaube, über bestimmt 30 Hefte. Und ich ärgere mich. Ich habe damals meine Comicbuchsammlung aufgelöst und ich habe die verkauft. Die waren halt in Folie. Und ich könnte mich jedes Mal, wenn ich dran denke, könnte ich mir selber eine reinhauen, dass ich die Hefte hergegeben habe.
Tja, manche Dinge bereut der Mensch erst sehr spät, ne? Wenn das dann nicht mehr... Wahnsinn. Also, dass du so ein richtiger Comic-Nerd bist, also nimm das jetzt nicht böse auf, ne,
alles mit gut. Dem
Nerd, aber dass du so ein Comic-Nerd bist, das wusste ich nicht. Jetzt guck mal, jetzt machen wir den Podcast schon seit einem Jahr und ich lerne gefühlt jede Folge irgendwas Neues über dich, ja.
Doch, Comics waren eben schon immer Teil irgendwie von meiner Lektüre. Natürlich angefangen mit dem lustigen Taschenbuch und Mickey Mouse.
Das kennt man, ja.
Ist halt aber irgendwie halt dann auch irgendwann mal durch das Thema. Also jetzt landen neuerdings bei uns, liegen hier wieder öfter mal Mickey-Maus-Hefte rum.
Aber die waren toll, ja.
Ja, sind sie nicht mehr. Es ist irgendwie alles so egaler Content geworden. Also da gibt's auf einmal, gibt's auch Handys, also Tick, Trick und Track rennen mit Handys durch die Gegend.
Ja, das ist
und dann gibt's ein soziales Netzwerk, was in den deutschen Heften nicht Instagram, sondern Finstagram heißt und
oh Mann, das muss nicht sein.
Nee, also wirklich nicht.
Also ich habe damals auch Comics gelesen, also zu meiner Zeit, da war das Mickey-Maus-Heft auch noch schön, als ich Kind war und das habe ich immer gelesen und irgendwann habe ich die Simpsons-Hefte damals gelesen. Die hatten auch so richtig schöne auf Papier gedruckte Comic-Hefte und die haben dann auch dort dann ihre Crossovers gehabt und so weiter und so fort. War auch ganz schön. Also das waren so die Comics, die ich gelesen habe und das lustige Taschenbuch, weil das damals irgendwie dazugehört hat. Aber irgendwann bin ich dann auch aus dem Ganzen rausgewachsen tatsächlich.
Ja, ich fand beim LTB eigentlich immer ganz cool, wenn es so Sondereditionen gab. Gerade ich habe Phantomias total gefeiert. Also die quasi Donald Duck als eine Art Batman. Das fand ich immer total klasse. Die habe ich gerne gekauft und die Garfield-Comics habe ich ganz viel gekauft.
Es gab von Garfield-Comics?
Oh, jede Menge.
Ich kenne nur die Filme und diese Animationsserie, die damals immer auf dem Kika lief.
Ja, genau, ja, richtig. Ja, ich habe den neuen Kinofilm von Garfield letztens geguckt. Oh, ja, auch schwierig irgendwie. Also, aber die Comics waren damals cool, definitiv. Und also Comics, wie gesagt, waren halt auch einfach eine Möglichkeit, um den Content zu bekommen. Weil, wenn man mal ehrlich ist, als ich aufgewachsen bin, gab es halt 4 Fernsehsender, wenn du eine Satellitenschüssel hattest, sonst gab es 3.
Das sagt meine Mutter auch immer.
Ja, also irgendwie musst du ja an diese Inhalte kommen.
Richtig. Das Comic-Heft von damals ist der Streaming-Dienst von heute, ja.
Ja, auch da, aber leider durch das Massengeschäft kaputt geworden.
Definitiv. Irgendwie. Netflix hat sich selbst zerstört und so weiter. Das geht ja allen Streaming-Diensten so. Die setzen ja nur noch auf Masse als auf Klasse.
Ja, das stimmt schon. Ja, jetzt gucke ich mal gerade so über unsere Notizen drüber. Wir haben nichts bisher zu Geld gesagt.
Nee.
Das ganze Zeug bringt natürlich ein unglaubliches Geld ein. Du hattest es bei deiner Zusammenfassung, glaube ich, dazu geschrieben. Ja, hier, das Franchise ist mit einem Gesamteinspielergebnis von 30,2 Milliarden US-Dollar, Stand 28. Juli 2024, deutlich und mit übergroßem Abstand die erfolgreichste Filmreihe der Kinogeschichte.
Ja,
sollte man nicht unerwähnt lassen.
Nee, und da wären wir dann auch wieder mit dem, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe. Die haben halt eine große Fanbase und die Leute gehen ins Kino. Das merkt man hier ganz gut. Und 30,2 Milliarden, das ist eine Hausnummer. Also wir reden sonst immer über Filme, die ein paar hundert Millionen eingebracht haben. Gut, jetzt darf man hier nicht vergessen, hier sind es 30,2 Milliarden Dollar bei 38 Filmen. Also ist immer noch beachtlich, aber das ist schon, ja, das ist schon respektabel. Und das ist ein Erfolg, den können wir nicht kleinreden und den kann man auch nicht von der Hand weisen, bei aller Kritik nicht.
Nein, überhaupt gar nicht. Und die, wie gesagt, die haben früh genug angefangen, also die von Marvel oder den Studios, die haben früh genug angefangen, dieses Thema einfach in eine große, breite Masse zu streuen. Sie kommen von den Comics, sie gehen dann in Film und Serie. Und wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass es super clever ist von Lego, sich da die Rechte dafür zu besorgen, weil ja, da, es gibt schon lange auch die Spielsets von Lego zu dem ganzen MCU-Thema. Es gibt aber auch eben, wie gesagt, die Videospiele und die sind einfach gut und das kann Lego halt wirklich. Die haben geguckt, was funktioniert. Es gibt Harry Potter, es gibt Star Wars, es gab sogar mal Flucht der Karibik. Jetzt gerade gibt's die Civilians, auch von Lego habe ich gesehen. Das kannst du auf dieser Luna-App auf dem Fire TV jetzt spielen. Und Lego ist verdammt clever. Die holen sich einfach die Rechte an dem, was funktioniert. Und da kannst du ein bisschen, kannst du das wie ein Kompass benutzen. Wenn Lego das featuret, dann muss das irgendwie gut sein.
Dann muss es gut sein, genau. Und man darf ja nicht vergessen, die 30,2 Milliarden beziehen sich nur auf die Kinoerlöse.
Ja.
Da ist natürlich nicht das gesamte Merchandise, Videospielgeschäft und so weiter und so fort drin. Also das kommt nochmal on top dazu. Und dann haben wir hier wirklich eine Geldmaschine, die Disney sich dann da tatsächlich geschaffen hat. Und das, obwohl die Rechte ja sukzessive zurückgekauft werden.
Ja, Gott sei Dank zurückgekauft werden.
Genau, richtig.
Ja, gut, was ich werde es auch noch mit verlinken in den Shownotes, weil es einfach zu viele gute Schauspieler sind, die hier mitgespielt haben im Verlauf der Jahrzehnte. Ich verlinke es einfach mal mit rein, wer da alles in welchem Film und in welcher Serie mitgespielt hat. Aber um einfach mal ein paar genannt zu haben, natürlich Benedict Cumberbatch spielt mit. Wir haben Tom Holland, wir haben Chris Hemsworth, wir haben Chris Pratt, Scarlett Johansson. Es sind halt wirklich auch, und das muss man auch sagen, da sind sie halt auch clever, weil sie sich wirklich verdammt gute Schauspieler holen. Auch natürlich Ryan Reynolds, Robert Downey Jr. Das sind alles Leute, die auch in anderen Veröffentlichungen halt gut funktionieren. Und das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, der jetzt durch diese Integration in diese ganze Disney-Schiene vielleicht auch hilft. Sie haben zum Beispiel Pedro Pascal mit reingebracht. Und Pedro Pascal spielt ja eigentlich The Mandalorian. Und dennoch haben sie ihn dann halt auch bei X-Men, Fantastic Four und so weiter halt schon entsprechend mit eingetaktet. Also er wird dann den Mr. Fantastic spielen als Reed Richards, kommt nächstes Jahr raus. Das ist dann der Fantastic Four First Steps. Und das ist halt cool, weil sie halt hergehen und Schauspieler, die in dieser ganzen Disney-Payroll woanders funktionieren, hier dann auch wiederum mit reinbringen. Und ich mag Pedro Pascal als Schauspieler halt auch total gern. Und das funktioniert, glaube ich, dann auch gut.
Das denke ich auch. Und wenn nächstes Jahr wirklich ein neuer Fantastic Four kommt, dann werde ich den Film gucken, weil das sind Filme, die mag ich tatsächlich. Siehst du, jetzt haben wir hier über den Lauf der Folge tatsächlich einige MCU-Filme gefunden,
ja,
die mir tatsächlich auch zusagen.
Was man auch noch sagen muss, die Entscheidung, nächstes Jahr den Fantastic Four rauszubringen, hat auf jeden Fall ein Schicksal komplett besiegelt im MCU, nämlich das von Iron Man. Iron Man wurde ja bis zum Blip, wo er auch verschwunden ist, durch Robert Downey Jr. gespielt. Jetzt taucht Robert Downey Jr. wieder auf im Fantastic Four First Steps als Dr. Doom. Das heißt also, er ist als Schauspieler für den Iron Man, so wie es aussieht, einfach gestrichen.
Was jetzt aber, denke ich, auch nicht schlimm ist, auch wenn die Iron Man-Filme gut sind, aber auch Schauspieler entwickeln sich weiter. Und wenn wir ihn in einer anderen Rolle sehen, in einem anderen Film, der auch aus diesem Universum stammt, dann ist das doch ein vergnügliches Ende für die Fans.
Absolut. Vielleicht hat sich der eine oder andere auch gewundert, der den Wolverine und Deadpool angeguckt hat, warum da auf einmal Blade auftaucht. Ihr kennt Blade mit Sicherheit, bin ich mir sicher. Dieser Vampir, der quasi tagsüber draußen rumlaufen kann und dann andere Vampire tötet, also der Daywalker. Blade gehört schon immer zu Marvel. Das wussten halt ganz viele Leute einfach nicht, dass Blade dazugehört. Also theoretisch, wenn das MCU und wenn Disney das entscheidet, könnte sogar Howard die Ente auftauchen in den Verfilmungen, weil Howard the Duck gehört auch zu Marvel.
Also das sind jetzt zwei Fakten, die wusste ich nicht. Die hast du mir jetzt präsentiert. Natürlich kenne ich Blade, aber dass das auch mit zum MCU gehört, das wusste
ich. Zum MCU gehört seit dem letzten Film, aber ja. Es gehört zu Marvel.
Wahnsinn. Oder zu Marvel, ja. Das wusste ich tatsächlich nicht. Und Howard the Duck kenne ich, glaube ich, gar nicht. Also von der habe ich jetzt okay. Zum allerersten Mal gehört.
Kriegst okay. Jetzt einen Herzinfarkt? Dann, ja, ein bisschen. Den solltest du bitte auf deine Liste nehmen, weil Howard the Duck ist einfach ein unglaublicher Film. Sowas hast du noch nicht gesehen. Also das ist ein relativ alter Film. Ich gucke gerade. Der ist 1986 damals rausgekommen und wird. Da geht's um eine Ente, die halt auch in unsere Zeit geworfen wird und kämpft halt gegen so einen Megadämon. Der Film macht einfach so unglaublich viel Spaß. Also er ist lustig. Er hat krasse Elemente dabei und es ist halt noch der Humor der 80er Jahre drin. Also der Film ist wirklich sehenswert.
Gut, ich schreibe mir das auf, ich unterstreiche das dick und dann werden wir zu einem späteren Zeitpunkt auf Howard the Duck zurückkommen werden.
Ja, spätestens, wenn er wirklich in dem Kanon des MCU irgendwann auftaucht. Möglich ist alles
gerade. Spätestens dann. Wenn alles möglich ist, dann soll auch das möglich sein.
Gut, ja, hast du noch irgendwas zu unserem Thema? Weil es ist eine Sonderfolge und ich merke, ich sehe gerade auf der Uhr, wir sind schon über 50 Minuten.
Richtig.
Das ist auch eine kleine Premiere, glaube ich, sogar hier. Wobei, ich glaube, die erste Folge war auch so lang.
Nee, die erste Folge war eine Dreiviertelstunde tatsächlich.
Ah, also, ja, okay, ja.
Wir haben jetzt die längste Folge, Stand jetzt.
Ja.
Und du hast es vor der Aufnahme noch gesagt, eine Dreiviertelstunde machen wir, weil in einer halben kriegen wir das nicht abgegolten. Und jetzt waren wir im Redefluss und jetzt siehst du, über 50 Minuten gefüllt. Wahnsinn.
Ja, also ich habe nichts mehr dazu beizutragen. Ich könnte noch zwei weitere Stunden füllen, aber ich glaube, damit ist es auch erstmal soweit erzählt.
Genau.
Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe auch nichts weiter zu erwähnen, außer den obligatorischen Hinweis auf unsere Instagram- und Facebook-Seite. Ihr findet uns dort natürlich unter Bildschirmbuddies. Wem es noch nicht aufgefallen ist, den weisen wir gerne darauf hin. Wir haben jetzt ein neues Cover, unter dem der Podcast erscheint. Die individuellen Folgen-Cover, die bleiben aber, weil sich Alex da so viel Mühe gibt. Ihr findet uns, wie gesagt, unter Bildschirmbuddies auf Instagram und Facebook, aber auch im Internet. Und ihr könnt uns auch über Speakpipe, wie eingangs schon erwähnt, auch eine Sprachnachricht schicken, die Alex dann irgendwie mit seinen magischen IT-Händen dann in diese Folgen reinbasteln kann. Wem es auch noch nicht aufgefallen ist, man kann uns bei Spotify und auch bei Apple tatsächlich bewerten. Bei Spotify ist diese Bewertungsfunktion ein bisschen versteckt. Da muss man diese drei Punkte anklicken und dann kann man die Show bewerten oder den Podcast. Bei Apple kann man das am Ende tatsächlich mit Sternen ziemlich einfach machen. Wir haben schon ein paar Bewertungen zusammenbekommen. Wir würden uns freuen, wenn unsere Hörer diese Gelegenheit auch nutzen und es nachholen, sofern sie uns noch nicht bewertet haben. Wir erwarten jetzt keine 4 oder 5 Sterne. Gibt uns das, was ihr uns geben wollt. Wenn es 4 oder 5 sind, ist natürlich schön. Und das wär's von meiner Seite. Ich weiß nicht, Alex, hast du noch was?
Nein, ich habe ein bisschen Hunger jetzt mittlerweile. Aber ansonsten habe ich nichts mehr. Empfehlt uns gerne weiter. Freuen wir uns immer sehr, wenn wir auch neue Menschen von unseren Inhalten begeistern.
Genau. Und dann ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.